Auf dem Atlantik war ein Segelschiff unterwegs. Die Küste Südamerikas noch knapp 100 Kilometer entfernt. Der Wind war schon lange Zeit flau. Die Segel hingen schlaff herunter. Der Süßwasservorrat war aufgebraucht. Und die Lage wurde bedrohlich. Sie wissen, Salzwasser war zur Genüge da, aber wäre tödlich gewesen für die Besatzung. Da kam ihnen ein anderes Schiff entgegen und die verdurstenden Seeleute flaggten: Wir brauchen Wasser. Und die Entgegenkommenden signalisierten zurück: Ihr habt Wasser, unter euch ist genug. Da signalisierten sie zurück: Doch kein Salzwasser, wir brauchen Süßwasser. Und wieder kam die Antwort zurück: Unter euch ist Süßwasser, probiert es aus. Mitten im Atlantik? Sie taten es und probierten es und tatsächlich, es war Süßwasser. Mitten im Atlantik. Sie waren, ohne es zu wissen, an jener Stelle gelandet, wo der Amazonas, der wasserreichste Strom der Erde, sein Süßwasser weit in den Ozean hineintreibt. Man sagt, dass aus der Mündung des Amazonas etwa ein Fünftel des gesamten Süßwassers der Erde strömt. Und dort an dieser Stelle drängt der Amazonas das Salzwasser fast 200 Kilometer ins Meer zurück und schiebt so das Süßwasser vor. Entdeckt hat dieses Phänomen erstmals der Kapitän Vicente Yanis Pincón circa 1500 nach Christus, als er auf offenem Meer sich plötzlich von Süßwasser umgeben fand. Diese verdurstenden Seeleute sind ein Bild für viele unserer Zeitgenossen. Sie spüren ihren Durst nach Leben. Sie lechzen nach Hilfe. Sie ahnen, wie bedroht ihr ganzes Leben ist. Dabei ist die Rettung ganz nah. Die Rettung ist zum Greifen und zum Schöpfen nahe. Gott hat alles für sie bereitgestellt. Gott ist ihnen weit entgegengekommen. Gott hat sein lebensrettendes Wasser nah an die Menschen herangebracht, weit hinaus ins Meer der Verzweiflung getrieben. Und sie müssten nur schöpfen und trinken. Und die schicksalhafte Frage für jeden Einzelnen von uns lautet: Wie komme ich an dieses rettende Wasser heran? Das ist die Schicksalsfrage. Pfingsten steht ja dafür, dass der lebendige Gott nicht müde wird, den Kontakt zu seinen Menschen zu suchen. Er wird nicht müde. Er hatte erst seine Propheten geschickt im Alten Testament. Dann hat er seinen eigenen Sohn geschickt. Der hat hier auf der Erde alles getan, was nötig war, um uns zu retten. Und dann ist Jesus in Gottes Ewigkeit zurückgegangen, an Himmelfahrt, 40 Tage nach der Auferstehung. Und er ist in Gottes für uns noch nicht sichtbare Dimension hineingegangen. Aber er hat gesagt: Ich werde von dort aus den Kontakt halten. Ihr werdet euch immer an mich wenden können. Ihr werdet immer zu mir beten können. Und wie hält Jesus den Kontakt? Er hat auch gesagt, wie er das machen wird. Er hat gesagt: Ich werde euch den Heiligen Geist schicken. Ganz real, die dritte Person der Dreieinigkeit, nicht sichtbar, aber real, wirklich. Und an Pfingsten, das, was wir heute feiern, 10 Tage nach Himmelfahrt, 50 Tage nach dem Osterfest, hat Jesus dieses Versprechen dann eingelöst. Pfingsten, Pentekoste, 50. An Pfingsten hat Jesus gewissermaßen eine ständige Funkverbindung zur Erde eingerichtet. Das ist eigentlich Pfingsten. Der Heilige Geist ist Gottes ständige Funkverbindung zu dieser Welt. So können wir uns das klar machen. Der Heilige Geist macht es möglich, dass wir beten können. Der Heilige Geist lässt uns die Bibel verstehen. Der Heilige Geist ist der große Übersetzer von Gottes Mitteilungen. Und der Heilige Geist sorgt auch dafür, dass unsere Gebete in der richtigen Weise bei Jesus ankommen. Gottes ständige Funkverbindung zu dieser Welt. Und seitdem ist es möglich, mit Jesus in Kontakt zu treten, durch den Heiligen Geist. Das ist ganz real. Seitdem ist es möglich, über Jesus an das lebensrettende Süßwasser heranzukommen. Und genau das ist auch das Thema, das ist überraschend, das Paulus in Römer 3 behandelt, wo wir uns zurzeit in unserer Predigtreihe befinden. Wenn Sie unsere Gottesdienste ein bisschen länger verfolgen, vielleicht auch über das Internet, dann werden Sie das gemerkt haben. Römer 3 beschäftigt uns nun schon eine ganze Weile. Da geht es auch um die Frage: Wie können wir gerettet werden? Wo finden wir das Süßwasser zum Überleben? Und erst hat Paulus gezeigt, warum wir überhaupt Rettung brauchen, wovor wir gerettet werden müssen, nämlich vor Gottes heiligem, gerechten Zorn. Das haben wir ausführlich entfaltet vor dem ewigen Gericht, als dessen Ergebnis am Ende logischerweise angesichts unserer Situation eigentlich nur die Hölle warten könnte. Das können Sie nochmal alles ausführlich nachhören unter beg-hannover.de, wie Paulus das Schritt für Schritt entfaltet. Und Martin Luther hat das richtig verstanden und er hat, als er noch nicht bekehrt war, einmal gesagt, könnte ich glauben, dass Gott nicht zornig über mich ist? Könnte ich das glauben? Ich würde vor Freude einen Kopfstand machen. Aber damals konnte er es noch nicht glauben, weil er das Süßwasser noch nicht getrunken hatte. Aber Gott hat sich mit unserer Not nicht abgefunden. Das ist das Gute. Gott hat selbst für unsere Rettung gesorgt und Römer 3 beschreibt dann, wie er das gemacht hat, wie diese Rettung funktioniert. Das hatten wir ausführlich gesehen. Das Entscheidende passiert an einem bestimmten Ort mitten in dieser Welt, nämlich am Kreuz von Jesus Christus. Das Entscheidende dabei macht Gott. Und wir hatten das in zwei Schritten gesehen und ich habe Ihnen die Themen extra nochmal unter dem Predigttext aufgeführt. Das Kreuz steht fest. Gewissermaßen eine kleine Trilogie zu Römer 3. Erstens hatten wir gesehen, das Kreuz ist die Initiative des Vaters, der uns seine eigene Gerechtigkeit schenkt. Und dann hatten wir zweitens bei Paulus gesehen, das Kreuz ist der Kraftakt des Sohnes, welcher der Gerechtigkeit des Vaters Genüge tut. Er stillt den heiligen Zorn des lebendigen Gottes. Er bezahlt für unsere Schuld. Das hatten wir ausführlich uns angeguckt. Und für uns ist nun lebensentscheidend, wie komme ich daran? Wie kriege ich dieses Wasser in mein Leben hinein? Wie kriege ich dieses Wasser des Lebens in mein verdurstendes Herz? Darum geht es. Und auch darauf gibt Paulus in diesen wenigen Versen eine präzise Antwort. Und die Antwort lautet, es gibt nur einen einzigen Weg, an Gottes Rettung und an Gottes Herz heranzukommen. Es gibt nur einen einzigen Weg dafür. Und das ist der Glaube. Aber der greift auch. Und das ist jetzt der letzte Teil in unserer Trilogie. Das Kreuz ist nicht nur die Initiative des Vaters, das Kreuz ist nicht nur der Kraftakt des Sohnes, sondern das Kreuz ist drittens die Zuflucht für den Glauben. Und Sie sehen schon, auch am Kreuz wird so die Dreieinigkeit Gottes deutlich. Das ist auch gut, sich das zu Pfingsten nochmal klar zu machen. Vom Vater erdacht ist das Kreuz, vom Sohn vollbracht, vom Heiligen Geist uns zu eigen gemacht. Das ist die Trilogie des Kreuzes. Es ist die Initiative des Vaters, vom Vater erdacht. Es ist der Kraftakt des Sohnes, vom Sohn vollbracht. Und es ist dann vom Heiligen Geist uns zu eigen gemacht. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass das, was in Golgatha geschah, auch bei uns in Hannover ankommt. Auch bei Ihnen in der Josefstraße 13 ankommt. In ihrem Herzen. Und schon in der Einleitung des Römerbriefs hatte Paulus ja gesagt, in Kapitel 1, 16, durch das Evangelium gibt es Errettung für jeden, der glaubt. Der Glaube, für jeden, der glaubt. Und jetzt müssen wir fragen, wie sollen wir uns das vorstellen? Was meint Paulus mit Glauben? Was bedeutet das konkret? Das ist ja nicht nur ein Begriff, das ist ja nicht nur eine Chiffre. Und das wollen wir jetzt versuchen, mit Hilfe dieser Verse genauer zu verstehen. Drei Aspekte macht Paulus uns hier deutlich. A, der Glaube vertraut auf das Sühnopfer Jesu. Das sagt Paulus in Vers 25. Ihn, nämlich Jesus, hat Gott für den Glauben hingestellt. Man könnte auch sagen, für den Glauben öffentlich ausgestellt als Sühnopfer in seinem Blut. Das ist das Erste, was diesen Glauben ausmacht. Der Glaube vertraut auf das Sühnopfer Jesu. Ihn hat Gott für den Glauben hingestellt, sagt Paulus. Vor 14 Tagen hatten wir gründlich untersucht, was das bedeutet, dass Jesus sein Leben als Sühnopfer in seinem Blut gegeben hat. Für uns. Das können wir jetzt sehr kurz nochmal in Erinnerung rufen, als er am Kreuz sein Blut für uns vergoss, als Jesus zuließ, dass die Römer und die religiösen jüdischen Führer ihn im Verein hingerichtet haben. Da ist Jesus für uns zum Sühnopfer geworden. Da hat er unsere Schuld gesühnt. Da hat er sich von der gerechten Strafe treffen lassen, die du und ich verdient hätten. Da hat er meinen Platz eingenommen. Da hat er dem Anspruch von Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit Genüge getan. Weil ein heiliger, gerechter Gott, wenn er Gott bleiben will, Schuld nicht stehen lassen kann. Dann würde er aufhören, Gott und heilig und vollkommen und gerecht zu sein. Sühnopfer in seinem Blut. Da hat Jesus das eingelöst. was der Prophet Jesaja 800 Jahre vorher schon angekündigt hatte. In Jesaja 53, 800 Jahre vorher, da hatte er über Jesus gesagt, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist die Grundlage. Jesus wird unser Sühnopfer. Das heißt, am Kreuz wurde Jesus unser Stellvertreter. Am Kreuz nahm er unseren Platz ein. Das ist die Grundlage für alles. Aus der Schule kennen wir ja diesen Begriff Stellvertreter. Einige Schüler sind ja auch noch unter uns. Also immer im Zusammenhang mit Vertretungsunterricht muss ich an Stellvertreter denken. Ja, wenn ein Lehrer krank wurde, dann hat der Schulleiter oder die Stundenplanleute für ihn einen Stellvertreter, einen anderen Lehrer bestimmt, der den Unterricht übernommen hat. Sofern ein Stellvertreter vorhanden war. Das war ja bei dem Lehrermangel gar nicht immer selbstverständlich. Und ich erinnere mich noch daran, dass wir als Schüler natürlich immer gehofft hatten, es wäre kein Stellvertreter da. Weil dann nämlich der Unterricht ausgefallen wäre. Wir hofften, es gäbe keinen Stellvertreter für den Lehrer. Wenn wir aber vor Gott keinen Stellvertreter gehabt hätten, dann hätte es sehr schlecht um uns gestanden. Dann hätte Gott uns nämlich strafen müssen. Dann hätte Gott nämlich uns in die Verdammnis schicken müssen, wenn es für uns keinen Stellvertreter gegeben hätte. Und Gott sei gedankt, hat sich Jesus als Stellvertreter für uns zur Verfügung gestellt. Das bedeutet das Sühnopfer. Er hat sein sündloses Leben für uns in die Waagschale geworfen und damit hat Jesus in einer Person, und das ist erstaunlich, damit hat Jesus in einer Person beide Aufgaben erfüllt, die in Israel am großen Versöhnungstag von zwei Böcken symbolisch übernommen werden mussten. Da gab es ja zwei Böcke, einmal im Jahr am großen Versöhnungstag, neben vielen anderen Tieren, die geschlachtet wurden. Und Bock 1 wurde geschlachtet und sein Blut zur Sühnung an die Bundeslade gesprengt. Das heißt, dieser Bock wurde geschlachtet. Das haben wir in der letzten Predigt über Römer 3 gezeigt, vor 14 Tagen. Wie das Blut dieses ersten Bockes an den Deckel der Bundeslade gespritzt wurde, als Zeichen dafür, dass ein Opfer gebracht werden muss, damit Schuld gesühnt werden kann, damit wir mit Gott versöhnt werden können. Aber dann gab es noch einen zweiten Bock. Und über den haben wir vor 14 Tagen nicht gesprochen. Und was geschah mit diesem zweiten Bock? Von dem heißt es in 3. Mose 16, Vers 21, und Aaron, der Hohepriester, soll seine beiden Hände auf den Kopf des lebendigen Bockes stützen und über ihm alle Schuld der Kinder Israels und alle ihre Übertretungen in allen ihren Sünden bekennen. Und er soll sie dem Bock auf den Kopf legen und ihn durch einen Mann, der bereitsteht, in die Wüste fortschicken. Und der Bock soll alle ihre Schuld, die auf ihm liegt, in ein abgeschiedenes Land tragen. Und er schicke den Bock in die Wüste. Bis heute gibt es im Umgangsdeutsch zwei Redewendungen, die mit diesem Bock zu tun haben. Das wissen Sie auch, ne? Jemanden zum Sündenbock machen. Das heißt, meine Schuld auf ihn abschieben, auf ihn abladen. Und das andere ist, ihn dann in die Wüste schicken. Jemanden in die Wüste schicken. Wie man einen Trainer, der erfolglos war, in die Wüste schickt. Ihn wegschickt. Man macht ihn zum Sündenbock und man schickt ihn dann in die Wüste, wo er elend umkommen muss. Und Paulus sagt, das alles hat Jesus für uns auf sich genommen, als er für uns dieser Sündenbock wurde. Er ließ sich zum Sündenbock machen, er ließ unsere Schuld auf sich laden und ihn hat man dann in die Wüste geschickt. Da war ein Mann, der hat den Bock genommen, der hat ihn in die Wüste gebracht und ihn dann dort allein gelassen. Und dann ist dieser Bock in der Wüste elend umgekommen, verdurstet. Ein grauenvoller Tod. Und Paulus sagt, das hat Jesus für uns gemacht. Er wurde der Sündenbock. Er wurde für uns in die Wüste geschickt. Und Glauben heißt, dass ich meine Hände im übertragenen Sinne auf diesen Sündenbock lege, dass ich meine Schuld auf ihn drauflege, dass ich zugebe, ja, ich brauche einen Sündenbock. Ich brauche einen, der meine Schuld wegträgt. Und ich gebe zu, dass ich einen Stellvertreter brauche. Ich gebe zu, dass ich einen Sündenbock brauche, weil ich für meine eigene Schuld vor Gott nicht bezahlen kann. Ich gebe das zu. Und Jesus hat es auf sich genommen. Und in Jesus macht Gott sich selbst zum Stellvertreter für uns. Es ist ja Gott, der seinen Sohn schickt. Es ist ja sein eigener Sohn, in dem Gott selber kommt. Der dreieinige Gott schickt die zweite Person der Dreieinigkeit, kommt selbst, gibt sich selbst. Gott selbst gibt sich selbst, um uns vor sich selbst, nämlich vor seinem Gericht zu retten. Und liebe Gemeinde, was da passiert ist, das können wir uns vielleicht ansatzweise an folgender Geschichte klar machen. In einem Fürstentum war ein schwerer Diebstahl begangen worden, der nach dem geltenden Gesetz mit einer stattlichen Anzahl von Peitschenhieben vergolten werden musste. Man suchte den Dieb und ermittelte letztendlich die alte Mutter des Fürsten als Täterin. Das war dramatisch. Und das brachte den Fürsten in eine große Bedrängnis. Denn der Fürst wusste, lasse ich meine Mutter straffrei ausgehen, dann verletze ich das Prinzip der Gerechtigkeit. Dann trete ich selbst die Gerechtigkeit zu Füßen. Dann mache ich mich total unglaubwürdig vor meinem Volk. Lasse ich aber zu, dass die Strafe ausgeführt wird, dann wird meine Mutter das nicht überleben. Dann wird sie daran zerbrechen. Sie wird sterben. Nun, was sollte er tun? Gerechtigkeit und Liebe, Heiligkeit und Erbarmen. Wie kann das in ein richtiges Verhältnis gebracht werden? Der Fürst sann die ganze Nacht darüber nach, wie er diesem Dilemma entkommen sollte. Und schließlich hatte er den Einfall. Er würde sich selbst für seine Mutter die Peitschenhiebe zufügen lassen. Er würde die Strafe durchführen lassen, aber er würde selbst an ihre Stelle treten und sie ertragen und auf sich nehmen. Und so geschah es. Und dadurch wurde den Untertanen des Fürsten klar, dass die Gesetze des Landes ernst zu nehmen sind und eine gerechte Anwendung erfahren und dass der Fürst nicht durch die Finger schaut und dass das Recht nicht gebogen und gebeugt wird. Und andererseits wusste die Mutter, ich kann mich auf die Liebe, ich kann mich auf die Fürsorge, ich kann mich auf die Barmherzigkeit meines Sohnes verlassen. Und so hat es Gott gemacht. Ihr Lieben, hätte Gott in seiner Heiligkeit nur Recht und Gesetz gelten lassen, dann hätte er uns vernichten müssen, dann wäre für uns nur die Hölle geblieben. Aber Gott in seiner Weisheit hat einen Weg gefunden, bei dem er sowohl seine Gerechtigkeit als auch seine Heiligkeit wahren konnte. Beides. Aber es war ein Preis zu zahlen und diesen Preis konnte nur Gott selbst zahlen. Allerdings, das sehen Sie auch, ist das Beispiel des Fürsten nur eine schwache Andeutung für das, was wirklich passiert ist am Kreuz. Denn Gott hat diese Lösung viel mehr gekostet als ein paar Peitschenhiebe. Gott hat diese Lösung viel, viel mehr gekostet als den Fürsten. Der wirkliche Preis, den Gott gezahlt hat, war ungleich höher, als sich auspeitschen zu lassen. Er gab sein Leben in seinem Sohn. Und damit hat sich für uns die Tür ins Vaterhaus geöffnet. Damit ist für uns das Paradies aufgeschlossen worden. Und jetzt können wir vor Gott ohne Schuld dastehen. Jetzt können wir Gottes Kinder werden. Jetzt kann Gott uns gerecht sprechen. Und er hat das alles bestätigt, dass es wahr war, indem er Jesus von den Toten auferweckt hat. Das Grab ist leer. Er hat wirklich die Macht der Schuld gebrochen. Er hat Sünde, Tod und Teufel besiegt, wie uns die Bibel sagt. Und jetzt gilt's. Wie kommen wir in diesen Genuss, dass das für uns persönlich gilt? Paulus sagt, sieh hin, Vers 25. Ihn, nämlich Jesus, hat Gott für den Glauben öffentlich hingestellt. So kann man das übersetzen. Er hat Jesus öffentlich als Sühnopfer hingestellt für den Glauben. So können wir das übersetzen. Für den Glauben, damit du dran glauben kannst, damit dein Glaube sich daran klammern kann. Darum hat er Jesus als Sühneopfer dort am Kreuz auf Golgatha öffentlich ausgestellt, damit du das glauben kannst, damit dein Glaube sich dran klammern kann, damit du dich drauf verlassen kannst, damit du das für dich persönlich ergreifen kannst, damit du persönlich Jesus anrufen kannst. Stellen Sie sich einen Rettungsring vor, so wie der Ertrinkende sich an den Rettungsring klammert. So klammert sich der Sünder im Glauben an das Sühnopfer von Jesus. Das ist hier gemeint. Klammer dich an ihn. Bete zu ihm. Sag, Herr, lass das für mich gelten. Ich brauche es. Ich will dein Sühnopfer. Und ich danke dir und ich nehme es für mich ganz persönlich an. Und damit das praktisch möglich ist, musste Jesus öffentlich als Sühnopfer hingestellt werden. Und das war damals in Jerusalem die öffentliche Hinrichtung draußen vor der Stadt. Und öffentlich bedeutet heute die öffentliche Verkündigung von Kreuz und Auferstehung. Das, was wir zum Beispiel in diesem Gottesdienst machen. Wir rufen es öffentlich aus. Wir stellen es ins Internet. Wir laden öffentlich mit dem Einladungsschild vorne auf der Straße dazu ein. Wir versuchen Menschen zu gewinnen, von allen Ecken der Stadt, am liebsten von allen Ecken der Erde, dass sie es hören, dass wir es ausrufen. Jesus hat den Tod gebrochen. Er hat die Macht besiegt, der Finsternis und aller Verdammnis. Er hat durch seine Auferstehung seine Autorität und seine Macht bewiesen. Und er hat mit seinem Sühnetod für deine und für meine Schuld bezahlt. Gott stellt das Kreuz und Gott stellt das leere Grab ins Schaufenster der Weltgeschichte. Er stellt das, was am Kreuz geschah, am Kreuz von Golgatha geschah, ins Schaufenster der Weltgeschichte. Und jeder kann es sehen. Und was Gott öffentlich ausstellt, was Gott für alle Menschen sichtbar macht, das muss nun jeder, der etwas davon haben will, für sich persönlich ergreifen. Und das ist Ihr Part und mein Part. Persönlich ergreifen. Und damit sind wir schon beim Zweiten, was Paul uns hier über den echten Glauben zeigt. Der echte Glaube vertraut auf das Sühnopfer Jesu. Und das Zweite B, der echte Glaube bindet sich persönlich an Jesus. Das ist das Zweite, was diesen Glauben kennzeichnet. Der Glaube bindet sich persönlich an Jesus. Das steht im Vers 22. Die Gerechtigkeit Gottes kommt durch den Glauben an Jesus Christus. Haben Sie das gelesen? Durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Und dann steht das nochmal hier in Vers 26. Das können Sie auch dick unterstreichen. Damit er selbst gerecht sei, nämlich Gott, und zugleich den Rechtfertiger, also den freispreche, der aus dem Glauben an Jesus Christus ist. Das ist eindeutig. Also das ist das zweite Kennzeichen des lebendigen Glaubens. Er bindet sich persönlich an Jesus. Sie haben bestimmt schon mal den Rat gehört, wir sollten alle so glauben und so leben wie Jesus. Glauben wie Jesus. Wir sollten ihn nacheifern. Wir sollten versuchen, in seinem Sinne sein Reich hier auf der Erde auszubreiten. Aber Paulus sagt, nein, du, das ist nicht genug zu glauben wie Jesus. Du sollst an Jesus glauben. Du brauchst ihn persönlich. Rettender Glaube ist Glaube an Jesus. Dass du eine persönliche Beziehung zu ihm suchst. Dass du ihn persönlich anrufst. Dass du sagst, Jesus, ich brauche dich. Ich, Wolfgang Nistvogel, glaube dir. Dass du dich persönlich vor Jesus beugst. Dass du ihm das sagst, dass du das zugibst, wie sehr du ihn brauchst. Und wie dankbar du dafür bist, dass er sein Leben damals an diesem Kreuz von Golgatha für dich geopfert hat, ja auch für dich. Das ist der Herzschlag des christlichen Glaubens. Der Glaube bindet sich persönlich an Jesus. Hast du dein Leben persönlich an Jesus gebunden? Das war Luthers befreiende Erkenntnis, als er feststellte, Christus und ich, sagt er, sind ein Kuchen. Wir sind ein Kuchen. Das heißt, wir gehören zusammen. Uns kann nichts mehr trennen. Christus und ich sind ein Kuchen. Vorher, bevor wir zusammengebacken wurden, waren die Zutaten getrennt. Aber jetzt kann uns nichts mehr und niemand mehr scheiden. Christus und ich sind ein Kuchen. Und in Lied 239, das haben Sie auch hier im Gesangbuch, drückt Luther das wunderbar aus in Strophe 7. Da sagt er, wie Christus zu ihm gesagt hätte, nämlich durch die Bibel, halt dich an mich. Er sprach zu mir, also Christus zu Luther, halt dich an mich, es soll dir jetzt gelingen. Ich gebe mich selber ganz für dich, da will ich für dich ringen, nämlich am Kreuz. Denn ich bin dein und du bist mein. Und wo ich bleib, da sollst du sein. Uns soll der Feind nicht scheiden. Das ist diese enge, diese innige Verbindung zwischen Jesus und seinen Leuten. Ich bin dein und du bist mein. Und das hat Martin Luther so glücklich gemacht, dass er sagen konnte, Christus und ich, wir sind ein Kuchen. Uns kann nichts mehr trennen. Wir sind zusammengebacken. Und uns wird nichts und niemand mehr scheiden können. Und der Glaube, der lebt immer bewusster. Je älter er wird in einer lebendigen Beziehung zu Jesus. Und wenn irgendwas passiert, dann wissen Sie, Sie können jederzeit zu Jesus rufen, können sagen, Jesus, hilf. Jesus, ich brauche dich. Jesus, steh mir bei. Ich erinnere mich noch dran, vor einiger Zeit, wie wir in einer gefährlichen Situation mit dem Auto waren. Da war ich bei ziemlich glatten Bedingungen und Schnee und Eis so ein Waldstück hochgefahren auf einem etwas schmalen Grat. Das hatte ich unterschätzt. Und plötzlich drohten wir zur Seite abzukippen. Und das hätte ziemlich problematisch ausgehen können. Da hat meine Frau hinterher gesagt, wie ich einfach gerufen hätte, Jesus, hilf uns! Jesus, hilf! Und ich ertappe mich manchmal dabei, wenn irgendeine andere schwierige Situation plötzlich überwunden ist, dass ich sage, Mensch, danke, Herr! Du hast mich durchgebracht. Verstehen Sie, Jesus will uns in eine so persönliche Beziehung hineinziehen, dass wir wirklich wissen, er ist bei uns. Und wir können uns auf ihn verlassen. Und er lässt uns nicht los. Und Vertrautheit mit Jesus, das bedeutet nicht Mangel an Ehrfurcht. Schauen Sie, die Jünger waren ja sehr vertraut mit Jesus. Paulus war ja sehr vertraut mit Jesus. Aber er hat trotzdem hohe, hohe Ehrfurcht vor dem Herrn gehabt. Und das bedeutet, ich weiß, er ist mein König. Denn Jesus ist der König, er ist der Sohn Gottes. Und zu Jesus kann ich nur gehören, wenn ich mich ihm ganz als meinem König anvertraue. Wenn ich sage, Herr, ich stehe dir zu Diensten, mein Leben gehört dir. Ich kann Jesus nicht wie einen Kumpel behandeln. Er ist der beste Freund, aber er ist der stärkste Herr. Und auch das muss uns bewusst sein, dass wir, wie Thomas, als ihm klar wurde, Jesus ist wirklich auferstanden, die Macht des Grabes und des Todes ist gebrochen. Was hat Thomas da gemacht? Das können Sie in Johannes 20 nachlesen. Da ist er vor Jesus niedergekniet und hat gesagt, mein Herr und mein Gott. Persönliches Verhältnis zu Jesus bedeutet Ehrfurcht und Vertrauen und Liebe. Und je deutlicher uns das bewusst ist, umso mehr freuen wir uns darüber, dass Jesus uns gleichzeitig auch seine Freunde nennt. In Johannes 15 hat Jesus das ja sehr deutlich gesagt. Da hat er gesagt, dass er seine Jünger, und das dürfen wir durchaus auch auf uns, die späteren Jünger, übertragen, dass wir seine Freunde sind. Da hat er in Johannes 15, Vers 14 gesagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Da ist auch wieder dieses Herrschaftsverhältnis da. Meine Freunde, und ihr tut, was ich euch gebiete. Und dann hat er in Vers 15, Johannes 15, Vers 15 hinzugefügt, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Du bist der Freund Jesu. Welch ein Freund ist unser Jesus, singen wir. Oh, wie hoch ist er erhöht. Er hat uns mit Gott versöhnet und vertritt uns im Gebet. Unser Freund. Und wissen Sie, das schließt Paulus alles ein, wenn er sagt, Glauben an Jesus. Dieses persönliche Vertrauensverhältnis. Jesus mein Freund, Jesus mein Herr, Jesus, mein König. Und diese Vertrautheit, ja, die hat auch Paulus erlebt. Und die hat er selbst dann noch erlebt, als die meisten menschlichen Beziehungen problematisch wurden. Als die Menschen ihm nicht mehr viel helfen konnten. Als er im Gefängnis saß und als die Luft immer, immer dünner wurde. Und die Situation immer prekärer. Und der Paulus menschlich immer einsamer. Und da hat er gesagt, im letzten Kapitel, das er jemals geschrieben hat, in 2. Timotheus 4, Vers 16, da hat er gesagt, bei meiner ersten Verteidigung, also vor dem Gericht der Christenverfolger, stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht angerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich. Er war immer da. Er und ich sind ein Kuchen und niemand kann uns scheiden. Das ist das Zweite, was zu einem lebendigen Glauben gehört. Der Glaube vertraut auf das Sühnopfer Jesu, Vers 25, hingestellt für den Glauben. Und der lebendige Glaube bindet sich persönlich an Jesus, Vers 22, durch den Glauben an Jesus Christus. Und Vers 26 auch nochmal, aus dem Glauben an Jesus Christus. Und schließlich zeigt Paulus uns noch ein drittes Kennzeichen lebendigen Glaubens. Das ist das Letzte, was wir hier finden. Der lebendige Glaube lässt sich zu 100% beschenken. Das ist das dritte. C. Der lebendige Glaube lässt sich zu 100% beschenken. Das steht im Vers 24. Da sagt Paulus, dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden. Da steht im Griechischen das Wort geschenkweise. Dorean. Dorean, das heißt ohne Verdienst, geschenkweise, völlig umsonst. Das ist hier gemeint. Und das ist das dritte Kennzeichen des lebendigen Glaubens. Der Glaube lässt sich zu 100% verschenken. Beschenken. Der Glaube gibt zu, dass ich mich bei Gott eben nicht hocharbeiten kann. Ich kann mich bei Gott nicht einkaufen durch meine Moral und durch meine guten Werke. Der Glaube hält dem Herrn die leeren Hände hin, die schmutzigen Hände hin. Unsere Hände sind ja nicht mal nur leer, sie sind schmutzig, sie sind verdreckt, sie sind beladen und besudelt mit Schuld und Selbstsucht und Egoismus. Das sind unsere Hände und die halten wir Jesus hin. Und wir wissen, wir sind abhängig von seiner Gnade. Und wir bekommen alles geschenkweise, was er für uns bereithält. Die Rettung, den Himmel, die Gotteskindschaft, seine Nähe schon jetzt. Und deswegen schreibt Paulus hier in diesem Vers, wo er von Gnade und Geschenkweise redet, auch von der Erlösung. Da steht, wir kriegen die Gnade, sehen Sie genau hin, aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist. Und Erlösung, das war ein Bild vom Sklavenmarkt. Und das ist ja klar, kein Sklave kann sich selber freikaufen. Ein Sklave hat nichts. Ein Sklave ist selbst Besitz. Ein Sklave hat nichts in der Tasche. Ein Sklave hat kein Guthaben. Ein Sklave hat keine eigenen Möglichkeiten mehr, hat keinen eigenen Bewegungsspielraum mehr. Sondern der Sklave ist darauf angewiesen, dass ein barmherziger, gütiger Herr kommt und ihn freikauft. Und deswegen bringt Paulus diese Metapher hier. Gnade, Vers 24, aufgrund der Erlösung, die in Christus ist. Die Rettung, die Jesus mir anbietet, ist zu 100% geschenkt. Und das muss ich zugeben. Verstehen Sie, dass meine Schuld mir vergeben wird, ist zu 100% geschenkt. Dass ich in den Himmel komme, ist zu 100% geschenkt. Da kann ich auch nicht ein Fitzelchen dazu beitragen, dass ich schon hier auf der Erde unter Jesu Schutz lebe. Das ist zu 100% geschenkt. Dass ich seinen Heiligen Geist bekomme, das ist zu 100% geschenkt. Es ist so einfach und gerade darum so schwer. Und deshalb sträubt sich mein Stolz dagegen und Ihr Stolz wahrscheinlich auch von Natur aus. So völlig abhängig zu sein, menschlich völlig verständlich, was der bekannte Journalist und frühere Feuilleton-Chef des Spiegel, Matthias Matusek, ein hervorragender Journalist, ganz ehrlich eingesteht. Matusek ist ja bekennender Katholik und er hat in einem Buch Die katholische Provokation Folgendes gesagt. Er hat gesagt, die evangelische Schreckenstheologie war mir, oder die lutherische Schreckenstheologie war mir immer fremd. Und dann sagt er, was er damit meint. Nämlich der Gedanke daran, dass ich selber gar nichts tun kann, um in den Himmel zu kommen, schreibt Matusek. Der Gedanke daran, dass ich selber gar nichts tun kann, um in den Himmel zu kommen, sondern vollständig von der Gnade Gottes abhänge, ließ mich von jeher schaudern. Das finde ich sehr ehrlich. Und Paulus hätte Matusek bestens verstanden. Denn vor seiner Bekehrung hat Paulus genauso gedacht. Da hätte Paulus das 1:1 unterschrieben, was Matusek hier sagt. Der Gedanke daran, dass ich selber gar nichts tun kann, um in den Himmel zu kommen, ließ mich erschaudern, dass ich vollständig von der Erlösung, also von der Gnade Gottes abhängen soll. Aber dann war Paulus Jesus begegnet. Und da war Paulus klar gewesen, wie lächerlich seine Vorstellung war. Er könne durch seine Leistungen sich vor Gott reinwaschen. Und da hat Paulus dann zugegeben, er hat gesagt, alles, worauf ich mich früher verlassen habe, davon weiß ich jetzt, dass es im Grunde genommen in Gottes Augen Dreck ist. Es ist viel zu wenig. Es ist niemals in der Lage, mich zu retten. Und dann schreibt er in diesem dramatischen Brief an die Philipper, was mir Gewinn war, Kapitel 3, Philipper 3, Vers 7, was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen alles für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi. Und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Alles, worauf ich mich verlassen habe, alle meine guten Werke, alle meine religiösen Leistungen sind Dreck in Gottes Augen, weil sie nicht ausreichen. Sie sind alle besudelt mit meinem Stolz, alle besudelt mit meiner Selbstsucht, alle besudelt mit meiner Selbstgerechtigkeit. Und dann sagt Paulus, mir kommt es nur noch darauf an, dass ich Christus habe. Dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, also aus meinen religiösen Leistungen, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott, dem Glauben, zugerechnet wird. Und damit sagt Paulus, gegen die völlige Vergebung, die Jesus mir schenkt, sind alle meine religiösen Selbstversuche ein lächerliches Gestümpere. Alle meine religiösen Selbstleistungen sind ein lächerliches Gestümpere gegenüber dem, was Jesus mir schenkt. Die echte Gerechtigkeit, der Freispruch, die Gotteskindschaft, die legt mir Gott wie einen Mantel um. Und dieser Mantel ist zu 100% von Gott geschneidert, absolut designed bei Gott, 100%ig Stoff bei Gott. Er hat es alles gemacht. Und bleiben wir nochmal bei diesem Bild vom Mantel. Das gibt's in der Bibel auch. Überlegen Sie mal, sobald ich auch nur ein Teilstück dieses Mantels selber beisteuern würde, sagen wir mal 10% vom Stoff, vielleicht den Ärmel oder so, dann wäre der Mantel an dieser Stelle garantiert nicht sicher. Dann wäre der Mantel an dieser Stelle garantiert undicht, weil unvollkommen und nicht mehr sicher. Und das hat schon der Prophet Jesaja zugegeben. In Jesaja 64, Vers 5, da sagt Jesaja das sehr drastisch. Da sagt er, alle unsere eigene Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Alle unsere eigene Gerechtigkeit ist wie ein besudeltes Kleid. Alle unsere Moral, all unser Gutsein, all unsere bürgerliche Wohlanständigkeit, alle unsere religiösen Leistungskataloge sind wie ein besudeltes Kleid, sagt er. Es reicht einfach nicht, weil es vor der Heiligkeit eines vollkommenen Gottes nicht bestehen kann. Und darum geht Gott lieber gleich einen anderen Weg. Er legt uns lieber gleich seinen Mantel um. Das ist die einzige Sicherheit, die es gibt. Gott macht lieber gleich ganze Sache. Und Gott lässt uns auch wissen, wie er das macht. Und das wollen wir uns zum Schluss noch klar machen. Er, und das ist genial, er rechnet uns einfach Jesu Gerechtigkeit an. Das kann Gott ja machen, weil er souverän ist. Paulus sagt in Philipper 3, Vers 9, ich habe die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Und wenn wir zu Römer 4 kommen, werden wir das auch noch mal ganz deutlich sehen. Da freue ich mich schon drauf. Römer 4, Vers 5, da sagt Paulus, wer an den glaubt, der die Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Das heißt, du musst Jesus vertrauen und Gott behandelt das so, als ob du völlig sündlos wärst. Das ist stark. Das ist unvorstellbar. Gott sagt zu uns, du, das Sühnopfer, das mein Sohn am Kreuz gebracht hat, das ist so vollkommen. Das ist so umfassend. Wenn du ihm vertraust, wenn du dich an Jesus klammerst, wirklich, dann rechne, sagt Gott, ich dir seine Gerechtigkeit an. Und dann beurteile ich dein Leben so, wie ich Jesus beurteile, meinen vollkommenen Sohn. Das bedeutet Anrechnung. Jesus ist die vollkommene Gerechtigkeit. Er war ohne Sünde. Und Gott sagt, wenn du ihm glaubst, dann bewerte ich dich nur noch so, wie ich Jesus bewerte. Und dann sehe ich dich immer nur noch zusammen mit Jesus. Und dann brauchst du nichts mehr zu fürchten. Und deshalb haben die Reformatoren hier von einer fremden Gerechtigkeit gesprochen. Von der Justitia aliena, die Jesus mir schenkt. Es ist nicht meine Gerechtigkeit, es ist seine Gerechtigkeit. Aber Gott rechnet sie mir an, wenn ich an Jesus glaube. Das ist genial. Und das ist ein unfassbares Geschenk. Und da merken Sie, das Ganze ist persönlich und juristisch zugleich. Ich hänge im Glauben an Jesus. Er zieht mich in einen Prozess der Veränderung hinein. Mein ganzes Leben lang, wenn ich mit Jesus lebe, er wird an mir arbeiten. Wenn ich 30 Jahre mit Jesus gelebt habe, bin ich natürlich verändert im Vergleich zu dem, was 30 Jahre vorher war. Aber noch längst nicht fehlerfrei und noch längst nicht vollkommen. Aber er zieht mich in diesen Prozess rein. Aber vom ersten Moment an, wenn ich ein Babychrist bin, ein Tag bekehrt, rechnet er mir seine volle Gerechtigkeit zu. Vom ersten Tag an. Ich stehe da noch in meinen Lumpen. Ich habe noch eine kaputte Leber, weil ich ein Säufer war. Ich habe vielleicht noch einen Prozess am Hals, weil ich zwei Menschen umgebracht habe. Das kann alles sein. Das ist vor Menschen alles noch nicht wieder gesühnt und in Ordnung gebracht. Aber Gott sagt vom ersten Tage an, wenn du meinem Sohn vertraust, dann gilt dir vom ersten Moment an, seine Gerechtigkeit ist deine Gerechtigkeit. Ich betrachte dich nur noch durch die Brille Jesus. Und ich kann nur noch in dir den 100% Gerechten sehen, weil mein Sohn 100%ig gerecht ist. Und weil er vor dir steht, weil er neben dir steht, weil er dich festhält und weil du zu ihm gehörst. Das ist Gerechtigkeit, das ist Gnade. Das ist Erlösung. Und als Martin Luther das verstand, wissen Sie, da konnte er sein Glück kaum fassen. Und von dort an durchzog ein völlig neuer Ton seine Schriften. Es kam ein Ton der Freude in diese Schriften hinein, die man vorher so nicht gekannt hatte. Und Luther konnte dann etwa vom fröhlichen Wechsel reden. Er sagt, was Christus hier mit uns macht, 1520 in der Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen, da hat er diese Wahrheit des Glaubens und der Stellvertretung als einen fröhlichen Wechsel bezeichnet. Christus ist der reiche Bräutigam und ich bin die arme Braut. Und jetzt hören Sie mal, wie Luther diesen fröhlichen Wechsel beschreibt. Da sagt er, Christus hat alle Güter und Seligkeit und die werden jetzt der Seele des Menschen zu eigen. Die Seele dagegen, also ich, habe alle Untugend und Sünde und die werden Christus zu eigen. Hier hebt nun der fröhliche Wechsel und Austausch an. Da ja Christus Gott und Mensch ist, der niemals gesündigt hat und dessen Gerechtigkeit unüberwindlich, ewig und allmächtig ist, wenn der die Sünde meiner Seele sich zu eigen macht und sich nicht anders verhält, als hätte er sie getan, dann müssen meine Sünden in ihm verschlungen und ertränkt werden. Denn seine unüberwindliche Gerechtigkeit ist allen Sünden zu stark. Und so wird meine Seele von allen ihren Sünden allein um des Glaubens willen los und frei und mit der ewigen Gerechtigkeit des Bräutigams Christus beschenkt. Ist das nun nicht eine fröhliche Hochzeit, wo der reiche, edle, gerechte Bräutigam Christus das arme, verachtete, unansehnliche Mädchen heiratet und sie von allem Übel befreit und mit allen Gütern ziert? Das ist der fröhliche Wechsel, sagt er. Und daher ist es unmöglich, dass die Sünden sie verdammen, denn sie lasten ja nun alle auf Christus und sie sind in ihm verschlungen. Das ist der fröhliche Wechsel. Was für eine Freude. Am Kreuz, da hat ein Austausch stattgefunden. Am Kreuz, da hat Christus meine Schuld und deine Schuld auf sich genommen. Und er ist daran zugrunde gegangen am Kreuz und er hat es besiegt und überwunden durch seine Auferstehung. Und er hat mir seine Gerechtigkeit geschenkt. Das ist der fröhliche Wechsel. Er steht für mich ein, weil ich zu ihm gehöre. Und darum bin ich jetzt in Gottes Augen nur noch gerecht. Nur noch das Kind. Nur noch der für immer Erlöste. Und das alles bekommen wir geschenkt zu 100% durch den Glauben. Also der Glaube vertraut auf das Sühnopfer Jesu. Der Glaube bindet sich persönlich an Jesus. Und schließlich drittens, der Glaube lässt sich zu 100% beschenken. Und damit kommen wir zum Schluss wieder zum Amazonaswasser zurück. Erinnern wir uns, die verdurstenden Seeleute, die hatten alles, was sie zur Rettung brauchten. Süßwasser, soweit das Auge reicht. Sie merkten es nur nicht. Es musste ihnen jemand sagen. Es musste sagen, Leute, da ist Süßwasser. Trinkt. Direkt unter dem Kiel ihres Schiffes. Sie schwammen im Süßwasser. Sie mussten zugreifen und trinken. Sie mussten der Information vertrauen und zugeben, es ist alles zu 100% geschenkt. Und die Bibel benutzt auch dieses Bild, um uns vor Augen zu führen, was Glauben ist. Die Bibel sagt, Glauben ist Trinken. Glauben ist Trinken aus einer Gratisquelle. Hören Sie, was Jesaja der Prophet sagt. Jesaja 55, wohlan alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her und kauft und ernährt euch. Kommt her und kauft ohne Geld, umsonst. Wein und Milch. Alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und dann fügt er hinzu, warum bezahlt ihr Geld für das, was kein Brot ist und euren sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Warum setzt ihr eure Hoffnung auf all die vergifteten Quellen? Warum bezahlt ihr Geld für Salzwasser, das euch umbringt, während das Süßwasser, das euch rettet, umsonst ist von Gott? Wofür gibst du dein Geld? Worauf setzt du deine Hoffnung? Das Wichtigste bekommst du nur umsonst, durch Jesus, wenn du ihm vertraust. Und Jesus hat es selbst gesagt in Johannes 4, Vers 14, im Gespräch mit einer Frau, die ziemlich am Ende ihrer Möglichkeiten war. Und er hat gesagt, wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm gebe, das wird eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Und da hat Jesus gesagt, wenn du mir glaubst, wenn du von mir trinkst, wenn du dich an mich klammerst, dann hast du das wahre Wasser des Lebens auf ewig. Und schließlich im letzten Buch der Bibel, im letzten Kapitel der Bibel, im, ich glaube, fünft oder sechst letzten Vers der Bibel bringt Jesus das nochmal in Erinnerung. In Offenbarung 22, Vers 17, da sagt er, komm, und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Umsonst. Da steht Dorean. Und es ist das gleiche Wort, das gleiche Dorean, was hier in Römer 3, Vers 24 steht. Dass sie Dorean ohne Verdienst umsonst gerechtfertigt werden. Und so steht es im letzten Kapitel der Bibel noch einmal, wo es Jesus sagt, wen dürstet, der komme und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Der nehme die Vergebung seiner Sünden umsonst. Der nehme die Gewissheit des Heils umsonst. Was damals am Kreuz von Golgatha geschah, das kann heute hier in Hannover dein Leben verändern. Heute hier in Hannover. das Kreuz, an dem Jesus sein Leben für dich gab, und die Auferstehung, mit der er den grausamen Tod und die Sünde überwunden hat, das ist wie die Amazonasmündung. Und vom Kreuz und vom leeren Grab her treibt Gott sein rettendes Lebenswasser in diese Welt hinein. Er treibt sein Evangelium tief in diese Welt hinein. Und dann schickt er seine Boten hinterher, die den verdurstenden Seefahrern zurufen, ihr seid von Süßwasser umgeben. Die Rettung ist nah. Jesus ist in Rufweite. Die Zuflucht steht offen. Glauben ist Trinken. Vergifte dich nicht an den Salzwasserquellen dieser Welt, sondern trinke das Lebenswasser, das Jesus dir anbietet. Greif zu. Wende dich an ihn und sag, Jesus, ich brauche deine Vergebung. Jesus, ich brauche dein Lebenswasser. Jesus, ich brauche dich. Haben Sie schon getrunken? Amen.